Trommeln im Elfenbeinturm von und mit Klaus-Jürgen Schmidt. Der Weg über den Ho Chi Minh-Pfad aus meinem Buch, wie ich lernte, die Welt im Radio zu erklären. Radio Bremen feierte schon vor einiger Zeit seinen 75. Geburtstag. Fast 40 Jahre habe ich miterlebt. Anfang der 60er Jahre hinter dem Mikrofon, als Tontechniker beim Fernsehen, danach meistens vor dem Mikrofon. In meinem Radio-Podcast gibt es ab und zu einen Rückblick, der vielleicht helfen kann zu verstehen, was heute in unserem Land mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk passiert. 10 Jahre am Nachrichtentisch bei Radio Bremen boten Stress und Chance zugleich. Anders als in den größeren Sendeanstalten, wo ein ganzes Team mit einem Schichtleiter jede Stunde in 75 Zeilen oder 5 Minuten den Lauf der Weltgeschichte darstellt, war beim kleinsten Sender während einer Schicht ein einziger Redakteur für Auswahl, Reihung und sprachliche Gestaltung der 6 bis 10 Themen pro Nachrichtensendung verantwortlich. Radio Bremen erhielt in jenen Jahren den Ehrenschimpftitel Radio Hanoi. Der lange Korridor, über den die konspirativen Redakteure hasteten, hieß im Hausjargon Ho Chi Minh-Pfad. Und als Folge der Auseinandersetzungen zwischen den Etagen der Medienarbeiter und der Medienverwalter um Objektivitätsgebote des Rundfunkgesetzes etablierte sich beim kleinsten Sender der Republik nebenbei die erste Redakteursbewegung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Unter anderem ihrer Aufmüpfigkeit war es zu verdanken, dass ich damals nicht meine berufliche Heimat bei Radio Bremen verlor. Es ist ja nicht bloß der individuelle Mangel an Lern- und Reflexionsbereitschaft, der journalistische Produkte zur zweifelhaften Ware macht. Es ist auch die Angst von Parteibuchhaltern und Zeitgeistkontrolleuren in den Redaktions- und Verwaltungsspitzen, die Gunst der Mächtigen in Politik und Wirtschaft zu verlieren. In den 60er Jahren bedurfte es noch der Dreistigkeit eines Erich Mende in seiner Eigenschaft als Vizekanzler und Minister für gesamtdeutsche Fragen per Rundbrief an alle Radioredaktionen den deutschen Sprachgebrauch zu regeln. Er verbot erfolgreich die Verwendung des Kürzels BRD für Bundesrepublik Deutschland in Nachrichtenmeldungen. Grund: Die DDR-Medien hatten begonnen, diese raum- und zeitsparende Abkürzung zu verwenden. Das war die Ära, in der die DDR in Bonner Regierungskreisen und natürlich in den meisten westdeutschen Medien nach wie vor als SBZ bezeichnet wurde, für sowjetische Besatzungszone. In den 70ern, als es darum ging, ob Bader-Meinhof als Gruppe oder als Bande zu benennen sei, war ein Rundbrief längst nicht mehr nötig. Kaum ein Journalist hatte noch den Mumm, darüber eine Diskussion vom Zaun zu brechen und sich dabei des Verdachts des Sympathisantentums auszusetzen. Das also war die Atmosphäre, in der Radio Bremen seinen Ho Chi Minh-Pfad erhielt und ich die Ankündigung meines Rauschmisses. Eines Morgens bekomme ich die Folgen von sprachlicher Differenzierung fast handgreiflich zu spüren. Ein vor Wut zitternder Chefredakteur stürmt in die Redaktion, in der ich an meiner 4. Nachrichtensendung dieses angebrochenen Tages bastle. Der amerikanische Senator Fulbright hat die Schließung des Münchner US-Propagandasenders Radio Free Europe gefordert. So stand es im Text der Nachrichtenagenturen und als Zitat hatte ich es so in den Radio Bremen Nachrichtentext übernommen. Das hatte den Adrenalinspiegel des Politikchefs steigen lassen, der aus seinen Erfahrungen als Korrespondent in Moskau mit Propagandasender andere Vorstellungen verband und dem es nun endgültig das Frühstück verhagelt hatte. Monatelang hatte er sich nun schon anhören müssen, wie seine Nachrichtenabteilung um 10 Uhr vormittags etwa von neuen Terroranschlägen des Vietcong in Vietnam berichtete, während eine Stunde später, nach Schichtwechsel, der Urheber plötzlich eine nationale Befreiungsfront Vietnams war. Jetzt war ihm der Geduldsfaden gerissen. Bevor es zu Handgreiflichkeiten kommt, entweicht sein Redakteur in die Bibliothek. Im Wörterbuch zur Publizistik von Kurt Koschick und Karl H. Prüß steht auf Seite 292 unter dem Stichwort Propagandasender, Zitat: Rundfunkstationen, die ihre Sendungen ins Ausland ausstrahlen und deren Programme zu einem nicht unwesentlichen Teil der Propaganda der verschiedenen politischen Systeme dient, sowie zur Selbstdarstellung vor der übrigen Welt beitragen soll. Zu den größten Rundfunkorganisationen dieser Art, die meisten stehen unter Regierungsaufsicht, zählen Radio Moskau, Radio Peking, Ost-Berlin, Voice of America, British Broadcasting Corporation. Am nächsten Morgen liegt eine Fotokopie auf dem Schreibtisch des Chefredakteurs und ein Ausschnitt aus der Nachrichtenseite der Bremer Nachrichten vom 25.02.72. Zitat: Die beiden in München stationierten amerikanischen Propagandasender Radio Free Europe und Radio Liberty arbeiten seit Mittwoch ohne gesicherte Finanzen. Kleinkrieg am Ho Chi Minh Pfad Radio Bremens, der zu einem Stellungskrieg ausartet. Der Chefredakteur beginnt eine Akte anzulegen. Es wird die dickste Akte über einen einzelnen Mitarbeiter in der Geschichte des kleinsten Senders der Bundesrepublik. Zu viele unbedeutende Meldungen über Ereignisse in der Dritten Welt, notiert er. Der hält postwendend die Kopie einer Rede des Intendanten auf einer Medientagung, die das Versprechen enthält, in den ARD-Nachrichten gründlicher auf eben jenen Teil der Welt einzugehen. Zum Vergleich lässt der Chefredakteur sich regelmäßig Fotokopien der parallelen Nachrichtensendungen anderer ARD-Sender schicken, um nachzuweisen, dass in den Schmidt-Schichten Radio Bremen-Hörer eine andere Nachrichtenauswahl erhalten. Der Nachweis gelingt und wird zum Rohrkrepierer. Zur Gleichschaltung brauche das föderative Rundfunksystem dann ja nur eine einzige Nachrichtenredaktion. Schließlich erhält Schmidt die Auflage, alle Manuskripte seiner Arbeiten über die chinesische Entwicklung, für die er in jener Zeit dankbare Redaktionen auch bei Radio Bremen fand, dem Chefredakteur zur Genehmigung vorzulegen. So kommt es eines Tages zu der paradoxen Situation, dass ein anderen Sendern schon zur Übernahme angebotenes Programm beim Roten Radio Bremen Sendeverbot erhält, aber vom Schwarzen Süddeutschen Rundfunk produziert und ausgestrahlt wird. In Abwesenheit des Zensors wagt es dann doch ein Radio Bremen Redakteur, ein Programm über chinesische Entwicklungspolitik in Afrika zu produzieren und zu senden. Doch damit ist das Ende der Fahnenstange erreicht. An einem Wochenende wird der Dissident zum Intendanten bestellt. Dort sind schon versammelt der Programmdirektor, der Chefredakteur, sein Stellvertreter und der Chef der Nachrichtenredaktion. Auf dem Tisch liegt die Akte. 3 Monate bis Ende des Jahres 1972 erhält der Dissident als Frist, sein Verhalten zu ändern. Sonst stehen nur noch 2 Alternativen zur Debatte: selber zu kündigen oder gekündigt zu werden. Schmidt weiß, dass dies einem Berufsverbot gleichkäme. Jemand, der bei Radio Bremen fliegt, hat bei der übrigen ARD keine Chancen mehr. Er sucht Rechtsschutz bei seiner Gewerkschaft und bemüht sich, seine unveränderte Nachrichtenarbeit noch sorgfältiger mit schon vorausbedachten Argumenten abzusichern. In diesen Nervenkrieg platzt einen Monat vor Ablauf des Ultimatums eine Bombe. Sie hat die unschuldige Form eines Telegramms aus Bonn. Beim Journalistenwettbewerb der Kinderhilfsorganisation Terre des Hommes unter der Schirmherrschaft von Entwicklungshilfeminister Eppler hat der Beitrag des Radio Bremen Dissidenten über chinesische Entwicklungshilfepolitik in Afrika den ersten Preis erhalten. Wom! Der Chefredakteur vermeidet eine Gratulation und sitzt bärbeißig im Konferenzraum des Casinos, an dessen Wand nun Urkunde und Foto des jüngsten Radio Bremen Preisträgers hängen. Der Intendant, auf dem Absprung in eine höhere ARD-Etage, wehrt sich im Januar gegen eine Spiegelnotiz, die ihm unterstellt, vor seinem Abgang den eisernen Besen herauszuholen, mit dem Leserbriefhinweis, der Fall Schmidt sei Schnee vom vergangenen Jahr. Und der Dissident bereitet sich darauf vor, endlich die dritte Welt selber in Augenschein zu nehmen. Der erste Preis ist eine Reise nach Vietnam. Als Radio Bremen sich noch was traute, persönliche Erfahrungen auf einem sinkenden Schiff. Es war die Zeit, da es noch die beiden Deutschlands gab und in der ich lernte, wie ich die Welt im Radio erklären könnte. Richtig, das ist leicht abgeändert. Der Titel meines jüngsten Buches, in dem zum Beispiel nachzulesen ist, wie es mir bei Radio Bremen gelingen konnte, den kompetenten Bericht eines DDR-Vietnam-Korrespondenten von ARD-Sendern übernehmen zu lassen. Es war aber auch schon die Zeit, da in Radio Bremens Chefetagen versucht wurde, programmliche Anpassung an konformes Denken durchzusetzen. Doch da gab es noch Widerstand auf Abteilungsleiterebene. Von zwei solcher Leiter soll hier die Rede sein. Leiter der Hörspielabteilung bei Radio Bremen war Günther Bommert. Er nahm sich immer die Zeit, wenn ich als Volontär in der Nachrichtenabteilung mit meinen ersten Skriptversuchen zu ihm kam, um dann meistens mit guten Ratschlägen wieder abzuziehen. Zugleich war es ihm aber eine Freude, Hörer mit Hörspielexperimenten zu provozieren. Einmal sogar den Freund Horst Breiter, der seinen Job als Rundfunksprecher riskierte, als er in eines von Bommers Experimenten mit eigener Hand eingriff. Am gerade entstandenen Unisee hatte Bommert während heißer Sommertage in tiefen Löchern dicke Eisstangen eingraben lassen, daneben hochsensible Mikrofone. Live sollte während seiner Hörspieltermine im Programm nichts anderes zu hören sein als das prickelnde Schmelzen des Eises. Aber dann kam Horst Breiter mit einem Spaten. Ein anderes Mal war es Günter Bommert gelungen, dass sich Radio Bremen 6 Stunden lang aus dem seinerzeit noch existierenden Nachtprogramm durch einzelne, immer wechselnde ARD-Sender für ein weiteres Experiment ausklinkte. Auf dem Bett einer leeren Zelle in der Justizvollzugsanstalt Ostlepshausen in Bremen hatten Techniker einen Kunstkopf installiert. Anstelle der Ohren 2 für eine Stereoübertragung geeignete Mikrofone. Jetzt konnten Radio Bremen-Hörer 6 Stunden lang mitbekommen, was ein Gefangener in seiner Zelle hört, wenn er nicht einschlafen kann. Und dann gab es in einer Bremer Klinik die erste Operation, bei der einem Patienten ein künstliches Knie eingesetzt wurde. Ohne Kommentator war bei Radio Bremen nichts anderes zu hören als das, was tatsächlich im OP-Raum geschah. Aber es gab da bei Radio Bremen auch noch den Chef der Musikabteilung, der meinem Freund Michael Geier und mir half, die Erfahrungen 2 westdeutscher Rundfunkreporter von ihrer Reise durch Nordvietnam live im Sender zu haben. Nein, nicht direkt aus Nordvietnam, sondern von der Bühne des Cinema-Kinos in Bremen. Michael, ich und unser Regisseur Gottfried von Einem hatten die Idee entwickelt, nicht ein klassisches Radio-Feature zu produzieren, sondern mit unseren ausgewählten Tonaufnahmen live vor einem Publikum von unserer Reise zu erzählen. In den politischen Redaktionen war dafür kein Interesse zu wecken gewesen. Da räumte der Leiter der Musikabteilung einen abendlichen Sendeplatz frei, an dem sonst die stundenlange Aufnahme eines Konzerts ausgestrahlt worden wäre. Gottfried stand auf der Bühne wie ein Dirigent an einem Pult und gab Michael und mir sowie zwei Tontechnikerinnen an zwei Tonbandmaschinen links und rechts auf der Bühne und auch Fragenden aus dem Publikum das Zeichen für ihren Einsatz. Der Mann, der das alles bei Radio Bremen möglich gemacht hatte, hieß Hans Otte. Was aus seinem Werk bei Radio Bremen wurde, hat Hartmut Lück vor 10 Jahren in der NMZ, in der Neuen Musikzeitung, beschrieben. Ich lese vor. Festivals mit überregionaler, ja internationaler Ausstrahlung durch einen finanziellen Federstreich zu beenden, wie es im Jahr 2000 mit Pro Musica Nova bei Radio Bremen geschah, ist leicht. Aber ein Festival von Grund auf neu zu konzipieren und im Publikum zu verankern, ist schwer, langwierig und reich an Enttäuschungen, weil die ursprünglichen treuen Besucher erstmal weggebrochen sind. Aber nachdem der Bremer Sendesaal gegen die Abrisspläne einer in dieser Hinsicht banausischen Landesregierung und eines willfährigen damaligen Intendanten auch nach dem Umzug Radio Bremens in die Innenstadt erhalten wurde, schickte sich nun die Crew um Peter Schulze bereits zum 2. Mal an, mit Nova Sendesaal Bremen an die einst von Hans Otte begründete Pro Musica Nova anzuknüpfen. Dass dabei John Cage im Mittelpunkt stand, ist nicht nur dem aktuell anstehenden 100. Geburtstag des Komponisten zuzuschreiben. Cage hatte zu Bremen eine lange und inhaltsreiche Beziehung. Zwischen 1959 und 1982 war er 6-mal hier, zuletzt am Mischpult seiner Raummusik A House Full of Music, die bei der Nova 1982 im Überseemuseum realisiert wurde. Und in meinem Buch, wie ich lernte, die Welt im Radio zu erklären, ist dann auch notiert, wie der Chef dieses Überseemuseums, mein Freund Dr. Herbert Ganselmeier, mir mit Büro und Bühne in seinem Museum Asyl gewährte, als 1982 fast alle Abteilungsleiter Radio Bremens abgewunken hatten, alle 2 Monate an einem Sonntagmorgen ein Publikum in Bremen mit Menschen in Übersee per Satellit zu verbinden. Wer half mir da weiter? Hans Otte. Er bestellte die Technik und einen Übertragungswagen. Anstelle eines sonntäglichen Hafenkonzerts kamen dann von der Bühne des Bremer Überseemuseums diese Töne. Leiter der Hörspielabteilung,